Der Begriff Satsang hat viele Bedeutungen. Sat bedeutet ja Wahrheit und es bezieht sich auf unsere wahre Natur und besagt im Grunde genommen, unsere Natur ist Wahrheit. Das heißt, es ist eine Qualität, die immer ist. Das ist, was Wahrheit ist. Wahrheit ist immer und es gibt keinen Moment, wo sie nicht ist. Und in diesem Vergleich deutet alles darauf hin, dass wenn unsere Natur Wahrheit ist, die auch niemals nicht ist. Und wir sind das. Das heißt, ein Hinweis darauf, du bist diese Qualität, die sogar noch jenseits von der Ewigkeit ist. Also Ewigkeit ist ja auch nur ein dualer Begriff in Relation oder polarer Begriff in Relation zu der Vergänglichkeit. Also jenseits davon noch. Und Satsang, also das Sang heißt eigentlich Gemeinschaft. Das heißt, man ist mit sogenannten nicht existenten anderen zusammen, mit denen man sich der Wahrheit widmet. Und das heißt, nicht existente andere, das heißt, in der Wahrheit selbst lösen sich die sogenannten voneinander verschiedenen sogenannten Individuen auf. Und was bleibt übrig? Sat, Wahrheit. Also du. Aber nicht als die Form, jenseits der Form. Und ich möchte aber dem Begriff Satsang oder Sat noch einen anderen hinzufügen. Und zwar einen, der noch mehr darauf hindeutet oder hinweist, was wirklich für uns darunter zu verstehen ist auf der ganz praktischen Ebene. Und zwar, das ist der Begriff, sich treu zu sein. Satsang heißt, wirklich die Wahrheit zu leben, die man in sich kennt. Und die man für wert hält, von der man oder deren Bedeutung man kennt und der man dann, kann man beinahe schon sagen, zwangsläufig treu sein muss, weil man den Wert eben schätzt und für das geht. Ein anderer Begriff ist, authentisch zu sein. Aber authentisch ist natürlich leider auch inzwischen gefärbt von Menschen, die authentisch zu sein glauben, indem sie eben alles ausdrücken, was in ihnen passiert. Und das ist nicht wirklich, was ich unter Authentizität verstehe. Es bedeutet nicht, jeder Stimmung nachzugeben und der dann Ausdruck zu verleihen, sondern es bedeutet, tief in sich zu schauen, was es ist, welche Ebene es ist, aus der heraus man die Persönlichkeitsstruktur nicht bedient. Das bedeutet das für mich. Und natürlich kann man das nicht von 0 auf 100 perfekt umsetzen, sondern das braucht eine gewisse Übung. Insofern kann man sich dieser Qualität des Sich-Treu-Seins auf zwei Ebenen öffnen oder sie praktizieren. Die eine ist, sich eben zu kennen und aus dieser Energie heraus sich auszudrücken. Und dann ist man einer tieferen Ebene in sich treu, nicht involviert in die Persönlichkeit. Und die andere ist die, dass man von der Ebene der Persönlichkeit aus schaut, was der maximale Ausdruck von sich treu sein ist. Also auch da schon zu sehen oder kritisch zu sehen, dass die persönliche Struktur oft nicht die Wahrheit ausdrückt, sondern etwas, woran man glaubt, aber was man nie hinterfragt hat. Und was einem auch Leid verursacht. Alles andere, was nicht Leid verursacht, muss man ja nicht wirklich sich anschauen und verändern. Aber das, was Leid verursacht, schon. Und dann eben nach dem, was am tiefsten aus dieser persönlichen Struktur herausgenommen, das ist, dem du treu sein kannst. Und dann wirst du mehr und mehr sehen, dass je mehr du dem treu bist, umso weniger schwer es dir fällt, dir treu zu sein. Denn vielen Menschen sind eigentlich immer in einer Form von Defizit und versuchen das durch ihr Verhalten zu kompensieren und versuchen dann andere zu manipulieren auch, damit sie dann das bekommen, was sie brauchen. Aber sie könnten prinzipiell auch, wenn sie das wüssten, wie das ginge, das direkt zum Ausdruck bringen. Oder sie müssten es gar nicht mehr wollen, weil sie sehen, es ist ohnehin nicht stimmig. Also sich treu zu sein ist eine essentielle Qualität, die man auch dafür braucht, wenn man sich seiner Natur widmen und sie in sich verwirklichen will. Denn wie kannst du etwas treu sein, von dem du nicht überzeugt bist? Also du musst die absolute Gewissheit haben, dass das, dem du dich da widmest, es sich lohnt oder dass es sich lohnt und dass es wert ist und dass es eine Qualität ist, für die du gehst. Und es sterben ja auch Menschen dafür. Also in der Historie kennen wir das ja, dass viele so weit gehen, dass sie für diese Wahrheit sterben und sie nicht verraten wollen. so weit müssen wir jetzt nicht gehen. Aber auf einer bestimmten Ebene natürlich schon sterben wir für die Wahrheit. Also wir sterben als dieser persönliche Ausdruck für die Wahrheit. Und das ist nicht sehr angenehm, das macht vielen auch Angst. Denn je mehr wir schauen und je mehr wir uns treu sind, umso mehr sehen wir auch, wo wir uns nicht treu sind. Und das tut weh. Aber die Idee, sterben zu können, basiert ja auf der Idee, dass man die Form ist oder in der Form sogar diese Prägung. Aber diese Prägung, die hat man ja noch nicht mehr, also kann man sie auch nicht verlieren. Also man ist nicht die Prägung, man hat sie nicht, weil sie kommen und gehen und sie machen mit uns, was sie, ich will nicht sagen wollen, weil sie können ja nichts wollen. Aber sie tauchen auf wie die Wellenbewegung im Ozean und wieder ab. Und was übrig bleibt, ist der Ozean und den kümmert das nicht, was mit den Wellen ist. Und das ist eher die Position, die es einzunehmen gilt, dieser Ozean zu sein, in dem die Wellen auftauchen, die aber nicht als verschieden von sich selbst gesehen werden und wo dann auch kein Kampf mehr im Inneren dieses Systems tobt, wo sich diese polare Qualität dieser Ich-Identität immer selber bekämpft oder eben selbst bestätigt und damit auch bekämpft. Also es ist ständig ein Kampf letzten Endes gegen sich selbst. Und wenn man lernt, sich treu zu sein, hört das auf. Herzlich willkommen zum Satsang und zu dieser wesentlichen, essentiellen Qualität. Für viele stellt sich immer wieder und mir oft auch die Frage, welchen Sinn hat das eigentlich zu leben? Also wo finde ich den Sinn, wo finde ich die Bedeutung? Weil ich habe das Gefühl, da ist irgendwas, ich muss irgendwas Wichtiges tun für die Menschheit oder überhaupt. Da ist noch was ganz Wichtiges, aber es zeigt sich nicht. Wenn du nach dem Prinzip lebst, dem Tiefsten in dir treu zu sein, stellt sich die Sinnfrage nicht. Weil du lebst mit dem oder drückst das aus, was im Moment das ist, von dem du weißt, es ist wahr und stimmig. Und dann entstehen keine Fragen. Du stellst die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht mehr. Weil der Sinn, der offenbart sich dir von alleine. Es ist der, nicht nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Das könnten wir sagen, wäre vielleicht der Sinn des Lebens. Das heißt, du lebst dann aus einer Qualität heraus, wo nichts fehlt. Ja, und das ist nicht nur in jedem von uns, sondern das ist sogenannt jeder, nicht jeder von uns. Das ist so gegeben. Das ist nichts, wofür wir kämpfen müssen oder uns anstrengen müssen, sondern eher eben, indem wir uns treu sein, durchschauen, was an Kampf in uns stattfindet und an Bewegungen und Beziehungen, Beziehungsstrukturen, die in uns laufen, die uns eigentlich von uns entfernen, anstatt uns dem zu öffnen, was immer schon ohne jegliche Form von Wendung oder Hinwendung nach außen oder irgendwo anders hin eigentlich immer schon gegeben ist. Aber wenn du das einmal im Blick hast und die Wertigkeit davon erkennst, dann ja, zeigt sich dir eigentlich, was Leben ist, weil dann bist du nicht mehr mit den Dingen beschäftigt, die auf- und abtauchen, sondern ruhst in dem, was ewig ist. Und in dem gibt es keine Angst vor Verlust. Keine Chance. Also könnten wir sagen, Leben macht für dich einen Sinn, wenn du weißt, was in dir an Qualität ist, für die du gehst. Ja. Dann macht das für jeden einen Sinn. Zu schauen, wofür du gehst. Oder weißt, es wäre wichtig oder richtig, dafür zu gehen und du tust das nicht. Wer weiß, es wäre wichtig, mal einmal für dich einzustehen und deine Meinung zu sagen. Und du tust es nicht. Einmal die Grenze, deine Begrenzung zu durchbrechen, heißt, in ein komplett neues Terrain einzutreten, dich da aufzuhalten, wo Möglichkeiten sind und nicht Begrenzungen.
Kann ein Mensch das wirklich selbst entscheiden?
Nein.
Sich treu zu sein oder nicht? Geschieht das nicht einfach auch?
Ja, aber solange man denkt, dass man ein Mensch ist, der entscheidet, sieht man das so. Und dann kann man nur so mit so jemandem sprechen, auf diese Weise. Tatsächlich ist, und das findet man ja dann raus, je mehr man sich mit sich selbst beschäftigt, dass man eigentlich niemals man oder sich selbst ist, in dem Sinne von, ich bin das und ich entscheide jetzt. Ja. Dennoch ist es gut, das zu wissen, weißt du, das Prinzip zu kennen, ob du entscheidest oder nicht, weil wenn das im Bewusstsein ist oder auftaucht, als eine Gewissheit, dann drückt sich das aus durch die Form. Ob man darin bestimmt oder nicht, spielt dann auch keine Rolle. Es drückt sich einfach aus. Ja, glücklicherweise entscheiden wir nicht selbst, was sich durch die Form ausdrückt. Es ist schwer, nicht zu bewältigen, nicht zu schaffen. Ich behaupte ja immer, niemand kann denken. Aber das muss jeder für sich selber rausfinden, ob er denken kann. Oder sogar fühlen. Oder überhaupt irgendwas tun. Ob das nicht einfach alles passiert, das ist schon klar. Wenn man schaut, sieht man es. Natürlich eine heftige Behauptung. Nach dem Motto, man muss es sehen. Naja, wenn es dann auftaucht, taucht es auf. Also man muss sich nicht bemühen zu sehen, dass man nicht der Handelnde ist. Das nicht. Aber es für möglich halten oder schauen, wie sich Leben durch die Form ausdrückt, dann offenbart sich das ja von alleine. Was war es und was nicht? Und wenn du dabei bleiben kannst mit deiner Überzeugung, dass du derjenige bist, der handelt, dann handle in einer Weise, die dann mit dem, was du an Wissen über dich selbst und über Leben in dir hast, und dann drück das aus und schau, ob es klappt. Ja. Schau, ob es wirklich klappt. Ja, und das ist dann Beweis genug für dich selbst, weil du musst es dir selbst beweisen, was wichtig ist und wonach du lebst. Ich kann dann alles Mögliche sagen oder irgendjemand anders. Spielt keine Rolle. Glauben wirst du sowieso auch nur, was in dir ist. Also wenn es das Leben so arrangiert, so sage ich es jetzt aus meiner Warte, dass die Idee, die du hast, dass du handelst, sich dauernd ausdrückt und du es so machst oder es sich so ausdrückt, dass du sagen kannst, ich habe es gut gemacht und es ist immer perfekt, ich bin glücklich, bin zufrieden, dann sage ich, besser versuche nicht die Nichthandelnde oder der Nichthandelnde zu sein, weil dann bist du vielleicht unglücklich. Mach so weiter.
Das zu versuchen, geht ja sowieso gar nicht. Also wenn es wirklich nicht möglich ist, kann man natürlich versuchen, aber eigentlich geht es ja nur darum, zu sehen, dass man es nicht, dass man nicht der Handelnde ist.
Naja, das sagen wir hier so, aber ich sage ja gerade, man kann diese Meinung niemandem aufzwingen oder dieses Wissen und jeder muss es für sich selbst überprüfen.
Ja, ja, genau.
Wir können natürlich sagen, es geht darum, aber das ist natürlich etwas, das, was wir dann sagen, das ist die Voraussetzung, das musst du, wenn du in Satsang gehst, musst du auf jeden Fall klar davon überzeugt sein, dass du nicht der Handelnde bist. Aber wer ist das schon? Also ganz viele wissen das als Wissen. Und, aber wie drückt sich es im Leben aus? Immer wieder in der Idee, ich tue es. Oder ich habe es falsch gemacht oder hätte es anders tun sollen und so weiter. Die ganzen Trips.
Selbst wenn man es gesehen hat, auf der Film.
Ja, und daher ist das Sehen ein Aspekt, das ist eine Möglichkeit, die sich offenbart. Und dann muss man schauen, gibt es eine Gewissheit in mir? Und Gewissheit heißt, das drückt sich durch dich aus, dass du nicht mehr glaubst, dass du der Handelnde bist. Und das geht nur, wenn diese Ich-Struktur nicht mehr existiert. Das kannst du nicht als die Ich-Idee von dir verlangen, dass du das kannst. Weil das gehört zu der Ich-Idee dazu, dass die glaubt, dass sie der Handelnde ist.
Ja.
Also die Voraussetzung ist dafür, dass sie wegfällt. Also wer kann das von sich sagen, ich bin kein Ich? Das kann man von sich sagen, aber dann weiß man es nur theoretisch. Und das hilft gar nichts.
Ja.
Hilft überhaupt nichts, wenn das nicht praktisch umgesetzt werden kann. Ja, und da sind wir wieder, immer wieder tauchen wir ja da auf, dass wir sehen, wir können nichts machen. Ja? Das kann man nicht machen. Aber jemand, der glaubt, dass er es machen kann, der lebt anders, ja, der lebt danach. Und manche brauchen auch dieses Auf und Ab von ich habe jetzt richtig entschieden und dann aber wieder falsch und bin schuld und so weiter.
Ja, ja.
Brauchen das, weil es mehr Aufregung gibt, als wenn du dich zurücklehnst und das Leben durch dich hindurchlaufen lässt. Das ist ein Riesenunterschied. Sind wir wieder an dem Punkt, dass man niemandem etwas sagen kann, was er nicht selber weiß. Das heißt, wenn der Moment kommt, wo man das oder was auch immer gesagt wird, verstehen kann, dann kann man es verstehen, aber nicht, weil jemand etwas sagt und man ist gar nicht geöffnet dafür. Das klappt nicht. Sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema, dass du es gerne machen würdest,
ja, genau.
Dass du gerne mit dem, dass du nichts machst, auch was machen möchtest und
ja.
Das ist ein Widerspruch an sich. Ja.
Also ein bisschen.
Das ist zu viel.
Ist, ja, und das ist auch schon wieder
richtig. Also wenn dann am besten kommt oder und jetzt und dann und so weiter und die Folge ist, ist man genau wieder da drin.
Ja, man kommt ja auch nicht raus. Es sei denn, man kommt raus.
Nein, man kann nur sehen, dass man nicht drin ist. Rauskommen geht nicht.
Ja,
also wenn du bestätigst, dass du irgendwo rauskommen musst, dann sagst du, ich bin drin. Und das ist das Problem.
Ja, aus der Idee kommt man nicht raus. Oder die Idee kann auch nicht fallen gelassen werden, es sei denn, sie fällt. Das sind ja nur Ideen eigentlich, weil alles läuft ja sowieso immer, wie es halt läuft. Es ist sowieso nicht zu ändern.
Sagst du jetzt einfach so.
Weil diese Idee, irgendwas zu machen, ist auch in diesem ganzen Kosmos von ich und nicht ich. Und es ist ja alles im Grunde schon eins.
Kein Widerspruch.
Ja.
Die Frage ist, wie drückt sich es in dir im Leben aus?
Ja.
Immer in dem Versuch, das doch irgendwie hinzukriegen. Das Beste darfst du machen, aus dem Wissen, dass du weißt, es gibt nichts zu machen. So geht das.
Kann ich auch nicht ändern.
Nein. Das wurde ja auch nicht gesagt, verstehst du?
Ja. Muss ich mich gar nicht schlecht dafür fühlen. Gott sei Dank.
Nein, heute mal nicht.
Ausnahmsweise.
Das Leben ist ja auch nicht dafür da, dass man sich schlecht fühlt. Das ist ja auch nicht so.
Stimmt, ja.
Aber es ist auch nicht dafür da, dass man sich immer gut fühlt. Beides nicht. Passiert das, was passiert? Sagen wir nur so.
Ja.
Ja, hast du was angerührt hier, Ralf? Mein Lieblingsthema. Die Nichtmachbarkeit.
Wie siehst du das eigentlich? Also, wenn man das Ganze mal durchbrochen hat, sage ich mal, oder es sich aufgelöst hat. Bei manchen Menschen scheint das ja ziemlich schnell dann dauerhaft zu sein. Und bei anderen gibt es dann noch so diese Hin- und Herbewegung immer wieder. Das ist einfach unterschiedlich, ja, von ja. Mensch zu Mensch.
Es ist einfach so. Ich meine, es ist schon ein Wunder, dass ich überhaupt das ereignen kann, dass das, was sich da erst etabliert als Ich-Idee und Struktur, sich wieder komplett als nicht existent erweisen kann. Das ist schon auch ziemlich schräg, finde ich. Also eigentlich ist, könnte man sagen, es ist fast ein kosmischer Fehler. Weil es ist ja immer in den Menschen so angelegt, dass die Persönlichkeitsstruktur sich entfaltet und stabilisiert und also sich immer auch selbst bestätigt und nicht an sich zweifelt. Das tut sie zwar, aber nur um sich wieder aufzubauen, auch durch den Zweifel, dass es überhaupt so ist, dass dann plötzlich klar wird, dass es existiert. Ich bin das gar nicht hier. Das ist schon für mich eigentlich fast wie ein Fehler. Ja. Aber ein guter, sehr angenehmer, sehr stimmiger Fehler. Und in dieser Verschiedenheit des Ausdrucks in uns ist es so, dass natürlich auch sich das in verschiedenster Art und Weise zeigt, was Freiheit ist. Und ja, für den einen ist es ein Knall aus dem fast Nichts heraus und der Nichtkenntnis von noch nicht mal einer Idee von seiner Natur. Aber das ist nur ganz bei wenigen der Fall. Und bei den anderen, die kämpfen und suchen nach der Wahrheit schon von Anfang an, schon fast im Babyalter, würde ich fast sagen, unzufrieden mit dem, was da so läuft und wollen herausfinden, was geht, damit sie glücklich sind. Und ja, dann zeigt sich eben bei dem einen das als eben Knall, wenn da noch viele Strukturen sind, die dann plötzlich in sich zusammenfallen. Also viel davon da ist, dann muss es eigentlich einen Knall geben, sonst zeigt sich nicht das, was ist. Denn das muss, was wir nicht sind, muss ja verschwinden, damit sich das zeigt, was wir wirklich sind. Und bei den anderen, die das über Jahre hinweg machen, löst sich die Ich-Struktur nach und nach mehr und mehr auf. Und dann braucht es nicht mehr viel, dass sich das System von der Klippe stürzen kann. Was es auch nicht freiwillig tut. Und von daher, ja, ist es für manche dann wie sanfter Übergang und für andere ist es dann radikal. Ja, gibt keine Regeln. Außer die das Universum zu setzen scheint. Dass bei dem einen sich der Wunsch nach Freiheit zeigt, beim anderen gar nicht, zum Beispiel. Und alles andere, so wie es läuft, natürlich auch. Das heißt, weißt du, die Konsequenz aus dem, was wir gerade gesagt haben, heißt, du kannst dir eigentlich nichts und niemand anders zum Maßstab nehmen. Du musst in dir selber schauen, wie funktioniert dein System und welche Ausrichtung hat es, wie stark ist oder ist eine Sehnsucht da, in welcher Weise drückt sie sich aus, was wäre jetzt das beste Mittel, das dein System nutzen könnte, um sich dem zu öffnen, was für es am wichtigsten ist. Lassen wir jetzt mal freien Willen und so weiter und Entscheidungsfreiheit beiseite. Aber das wäre absolut wichtig, das sich selbst zu erforschen. Ja, und da sind wir wieder dann bei der Authentizität, bei dem sich treu sein, sich nicht treu sein. Wofür geht man, in welcher Weise? Oder wie tickt das System? Ist es mehr gefühls- oder herzorientiert? Oder ist es mehr mental strukturiert, konzeptuell strukturiert? Und dann schauen, so, welche Mittel habe ich und was will ich? Und wie ist mein System, das verhindert, dass ich nicht sehen kann, dass ich immer schon frei bin? Wenn das denn stimmt, was viele sagen, Freiheit ist immer, aber die Persönlichkeitsstruktur überlagert es nur. Also müsste man die dann, so wie bei einer Orange, die Schale der Persönlichkeitsstruktur abschälen, dann bleibt die Frucht übrig. Das ist unabhängig, ob es freien Willen gibt oder nicht, eine Voraussetzung, die das System in irgendeiner Form ausdrücken muss. Dass es sich selber kennt oder eben Interesse an Freiheit hat und sich damit auseinandersetzt und sich dem öffnet, was Freiheit ist. Wenn es sich gar nicht ausdrückt, ist es unwahrscheinlich, dass es dazu kommt. Das ist meine Erfahrung mit Menschen, die sich ihrer Natur widmen oder eben nicht, die wenigen, bei denen das von alleine passiert, die kann man noch nicht mal an einer Hand abzählen. So ungefähr, vielleicht auch zwei Hände. Wen kümmert es in Relation zu den vielen Menschen, die sich ihrer Natur widmen müssen? Für die meisten ist es so.
Es gab ja die Erfahrung, dass sich irgendwann alles komplett aufgelöst hatte. Und dann ist auch sehr viele Personen abgefallen. Aber dann gibt es immer wieder Erstaunen, wo dann doch noch persönliche Teile anwesend sind.
Ja, was
manchmal noch ab und zu kommen.
Ja, was letzten Endes da eben resistent ist, ist diese Ich-Idee. Und solange die ist, ist es fast unerheblich, wie viele Persönlichkeitsstrukturen wegfallen. Also man spürt schon auch den Unterschied. Aber die Möglichkeit, sich immer wieder zu identifizieren, die ist nun mal eben dann da. Weil Ich-Identität heißt ständige Identifikation. Und das System an sich ist sowieso ständige Identifikation. Also so ist es gemacht. Also Bewusstsein drückt sich in dieser Form, in jeder Form als Identifikation mit der Form aus. Und wenn das wegfällt, ist Identifikation mit der Nichtform oder mit dem, was wir sind. Also es ist immer Identifikation. Also muss man oder das Bewusstsein oder das Universum muss das System dazu veranlassen, dass es sich mit dem identifiziert, was jenseits der Persönlichkeit ist. Jenseits dieser Form und eine Ich-Idee. Irgendwie muss es das machen. Oder nicht machen, wie man auch immer das sehen will. Ja, von daher, und dann ist auch immer der Konflikt da, wenn man das schon gesehen hat, so wie du es sagst, dass dann das noch auftaucht, kann man ja eigentlich kaum noch glauben. Ja, dass es dann wieder dazu kommen kann, dass da sich Identifikation mit dem, was eigentlich reduziertes Sein ist, zeigen kann. Aber es ist so. Bis es ganz verschwindet dann. Sofern das so angelegt ist. Ja. Wir wissen es auch nicht. Manche Dinge scheinen zu helfen, wie die Ausrichtung auf das Höchste, das Nichtbedienen der Persönlichkeit, das Durchschauen der Persönlichkeit, einen Satz anzugeben und so weiter. All das scheint zu helfen. Ja. Aber was auch hilft, sind auch die Erfahrungen, die wir nicht als so unterstützend ansehen. Also die begrenzenden Erfahrungen, selbst das ist eine große und wichtige Hilfe, das zu sehen und zu durchschauen. Was viele übersehen, die ja sich dann ihrer Natur deswegen widmen oder meditieren, weil das Leben ihrer Vorstellung nach immer ganz toll sein muss und immer tolle Gefühle damit verbunden und so weiter. Und dann versucht man das da natürlich auch. Es ist dann schockierend, wenn man sieht, dass Leben doch ein wenig anders ist. Aber es gibt eben diese Losgelöstheit von sowohl dieser Ebene als auch von der anderen. Ja, und da ist es gut, sich aufhalten zu können. Welche Strategie brütest du gerade aus?
Also immer wenn ich dich anschaue, du veränderst dich halt ständig. Ich bin sehr konzentriert. Du bist dann einmal jung, einmal alt. Also diese ständigen Veränderungen. Da frage ich mich, warum das gerade bei mir passiert.
Ist ja nicht so, dass es so ist, so behaupte ich es jetzt einfach, aber du siehst es so.
Ich mache mich dann so.
Ja.
Am Anfang ist der wie so eine Wolke so. Ich kann mich dann verschwitzen.
Ja.
Was du jetzt gerade erzählt hast, hast du dann dieses Auf und Ab? Du hast es gar nicht mehr?
Nein.
Gar nicht.
Hm.
Schön.
Ja. Ja, ist sehr angenehm. Ja. Er hat mir jemand gesagt, man muss vorher Holz hacken, dann muss man es nicht hinterher tun. Also je mehr man die Strategien und die Strukturen dieses Systems durchschaut hat und die sich haben auflösen können, umso weniger taucht danach dann noch irgendwas auf, was da nicht stimmig sein könnte. Weil nichts mehr Energie hat oder nichts mehr bedient wird von den Strukturen, denen man ja vorher total seine Aufmerksamkeit gibt. Indem man versucht, sie zu verbessern oder sie zu lieben oder eben nicht haben zu wollen. Und von dieser Aufmerksamkeit leben ja die Strukturen. Also wenn es in irgendeiner Form möglich ist, das nicht mehr zu bedienen, ist das cool. Und dann ist es ja auch sehr leicht, sich dem ja zu öffnen. Und ist ja da nicht ständig diese Idee, dass da ist irgendwas, was weit weg ist von mir, sondern dann rufst du schon in dem. Ja, bevor es sich dir dann eigentlich auch zeigt, rufst du schon quasi in dem. Und das kann man ja auch durch eine entsprechende Form von Öffnung in das, was man ist, sofern da nicht allzu viele Widerstände sind von der persönlichen Struktur, die sich noch bewahren will. Kann man ja mit einer guten Sadhana, so nennt man das ja, sich dieser Qualität öffnen und das schon im Voraus schon sehen, was sich da an möglicher Qualität später zeigen wird. Und dann bist du da so fasziniert von dem jetzt schon, dass du auch schon eine gute Zeit hast, auch wenn dann noch Hochs und Tiefs kommen. Ist dann nicht mehr wichtig für dich. Und wenn das nicht ist, muss natürlich irgendwo da eine feste Gewissheit sein, dass das so, was du ausdrückst oder was auch immer dann sich dir zeigt und nicht dein wahrer Ausdruck ist, dass es ein vorübergehendes Ereignis ist und du das nicht bist und dass es da etwas gibt, je mehr du dich dem verweigerst, sagen wir es mal, was da schräg in dir ist, du weißt, dass sich dir dann diese Qualität zeigen wird. Es ist nicht für jeden so, dass da die Gewissheit ständig präsent ist. Das ist natürlich optimal. Also dann ist man in einer gewissen Ungewissheit. Dafür braucht es im Hintergrund eine Gewissheit, die mit dieser scheinbaren Ungewissheit leben kann. Das nennen wir Sehnsucht, starke Sehnsucht, dass alles Mögliche auftauchen kann und man vielleicht auch nicht happy ist darüber, aber letzten Endes nicht nachlässt. Weil man den Wert weiß, der dahinter lauert oder ihn schon sieht. Also diese Persönlichkeitsstruktur braucht für sich ein Argument. Sonst macht sie nichts. Oder lässt nichts, je nachdem, aus welchem Blickwinkel wir es sehen. Welches Argument hast du? Weiß es nicht. Wofür gehst du im Leben? Was ist das Zentrale? Das ist wichtig zu wissen. Kann sein, dass du es nicht weißt. Viele Menschen wissen das nicht. Dann gibt es die andere Variante, weißt du, dass du schauen, was nicht passt in deinem Leben und das nicht zu bedienen. Die gibt es auch und dann schält sich mehr das andere raus, was an Qualität da ist.
Ich habe schon oft unheimliche Sehnsucht und dann kommt da so viel Angst. Und die stoppt mich dann immer. Dann ist allein. Ich hatte jetzt auch gerade, wo du mich angst, hatte ich so viel Angst. Ich habe zwar die Sehnsucht, für was zu sagen, und dann kommt diese, die wühlt mich dann gerade an.
Dabei habe ich mich gerade so bemüht, liebevoll zu sein.
Schön, das war trotzdem so.
Ja, wäre gut zu wissen, was es ist, was dir Angst macht und, auch, ob es dir wirklich Angst macht oder ob es nicht ein Relikt ist aus früheren Zeiten deiner Kindheit und jetzt gar nicht mehr relevant ist, aber trotzdem noch Kraft hat und in dir einfach wirkt. Ja. Was könnte denn passieren? Oder hier jetzt speziell. Wir könnten ja sagen, wenn du Angst vor mir hast und ich jemand bin, der Stellvertreter ist für Wahrheit, dann hättest du vor der Wahrheit Angst, können wir das sagen? Das würde dann bedeuten, dass du die Wahrheit in dir nicht lebst, also dir nicht treu bist.
Bestimmt. Oft. Öfters.
Ja. Und dann wäre es einfach wichtig, den Grund rauszufinden, weshalb du dir nicht treu bist, was du dann vermutest, was dann passiert, wenn du es nicht tust, was dir dann entgeht.
Also ich spüre jetzt, dann bekomme ich oft Angst, wenn ich mir auch nicht treu bin.
Das wäre dann das Durchbrechen dieser Grenze. Wenn du dir treu bist, dann würde das bedeuten, du bist angstfrei. Können wir das so sagen? Oder freier? Mhm. Hättest nicht so viel Angst. Wow. Würde bedeuten, einmal auszuprobieren, wie das geht, und dann, wenn du es einmal geschafft hast, kannst du das in allen Situationen. Das ist meine Erfahrung. Wenn man einmal über eine Grenze gegangen ist und eine Erfahrung gemacht hat, dass etwas einen nicht mehr bedroht, dann, oder dass man etwas kann in einem Bereich, dann kann man es auch im anderen. Würde bedeuten, einen Moment von scheinbarem Risiko im Tausch gegen Jahrzehnte Angst. Das wäre eigentlich ein ganz guter Deal. Aber das geht erst, weil wir sprechen jetzt ja drüber, naja, mach's einfach. Aber das ist leicht gesagt, wenn dein System das noch nicht an dem Punkt ist, kannst du es noch nicht.
Ja, manchmal kann ich es ja schon. Aber zum Beispiel, ich würde jetzt gerne mal meiner Mutter so richtig. Da kann es schlecht.
Okay, aber die ist doch viel älter als du, die kann sich doch nicht wehren. Die ist doch viel älter als du. Was könnte dann passieren, wenn du ihr sagst, was du an Defizit...
Also ich kann das jetzt mittlerweile ganz gut mit anderen, aber bei ihr... Und so ist das auch dann...
Ja, das heißt aber, dass du, meistens assoziieren wir unsere Mutter ja mit Liebe, dieser Mutterliebe und so weiter, dass du sie eigentlich nicht bekommen hast und aber Angst davor hast, dass du sie nicht kriegst. Aber wenn du sie nicht bekommen hast, weißt du ja schon, du kriegst sie sowieso nie. Also dann kannst du volles Risiko gehen.
Okay.
Ja, ich meine, so sieht auch der Deal aus. Letzten Endes. Aber da, weißt du, ist die Struktur vom Kleinkind noch da, die eben denkt, hofft, dass sie durch gutes Betragen und nicht sagen, was der Mutter irgendwie wehtun könnte oder dir dann wehtun würde. Und Liebesentzug bedeutet die Unmöglichkeit, dass dich deine Mutter irgendwann liebt, aber die wird dich ja nie lieben. Hart gesagt jetzt, aber weißt du, also nicht so, wie du meinst, dass du es brauchst, weil du bist jetzt erwachsen. In der Form, wie du es eigentlich meinst zu brauchen, bekommst du es nie. Und vielleicht liebt dich ja deine Mutter schon die ganze Zeit und du merkst es nicht. Ja, vielleicht, weil du eine Vorstellung von Liebe hast, die dem, was passiert, nicht entspricht. Und vielleicht nimmt dich ja sogar deine Mutter so, wie du bist. Nur du sie nicht, wie sie ist. Also das wäre jetzt eine Definition von Liebe, also die wesentliche. Dass man jemanden so lassen kann, wie er ist. Also siehst du, bist nicht ganz sicher. Gerade, oder?
Ich habe es so noch nie gedacht, aber ich muss erst mal.
Ja. Das ist ganz wichtig, das zu erforschen, weil dann weißt du überhaupt, was läuft und wofür du gehen kannst oder was du verhinderst, indem du eine bestimmte Idee hast von deiner Mutter und natürlich von dir, beginnen mit dir.
Ist ja dann für mich auch einfacher als Mutter, wenn ich meine Mutter
so. Wenn du deine Mutter, wie? Was meinst du, was, wenn du deine Mutter?
Das macht es ja leichter für mich als Mutter auch, wenn die diese, was du mir jetzt erklärt hast. Wenn ich sie so rumsehe.
Ja. Mhm. Na klar.
Das gefällt mir schon.
Ja. Weil, weißt du, der ich sage jetzt vorsichtig, Krieg, den wir haben mit anderen, ist ja ein innerer in uns. Ja. Der ist ja nie im Außen. Er spiegelt uns ja nur selber wieder. Und daher ist es total wertvoll, da hinzuschauen. Das tut natürlich weh, weil ein Stück weit müsstest du dann von deiner Position abrücken, dass deine Mutter ein Monster ist. Ja, so. Unwissend jetzt von meiner Seite, ob es wirklich eins ist, aber. Oder jedenfalls, ja, da ein großes Defizit ist. Ja. Dass ein Teil davon in dir ist, für den deine Mutter nichts kann. Und für den ja niemand was kann. Auch für den in dir nicht, ja. Aber es gehört auch zu der Heilung davon dazu, dass man das Defizit in irgendeiner Form ausdrücken kann, auch dem anderen gegenüber. Das gehört schon dazu. Also nicht alles nur auf sich beziehen, weil das ist ja auch die Tendenz, die wir so haben. Beides, ja. Ja, und wenn du dir da mehr und mehr treu bist, dann kannst du auch mehr sehen, was in deinem Leben wirklich Bedeutung hat und wofür du gehst. Also wem oder was du dann treu sein kannst. Und wirklich treu mit Überzeugung können wir eigentlich nur dem Tiefsten in uns sein, dem Innersten von uns, weil wir das sind und den Wert kennen dann. Die anderen Geschichten. Nicht wirklich. Wie geht's der Angst?
Geht.
Geht. Also wenn es nur geht, dann wäre es gut, wirklich damit zu sein, dass er da ist. Jetzt gerade. Das noch nicht wegdrücken. Okay. Also bin ich froh, dass ich in dir Angst auslösen kann, ja? Wenn es zur Klärung kommt, natürlich. Es ist total wertvoll.
Heute hatte ich zum ersten Mal keine Angst mehr.
Du warst ja vorher noch nie hier.
Hier noch nicht. Nein.
Ja, du meinst, in den Satz anzukommen jetzt. Schön, ja.
Aber ich habe immer gewartet, dass sie kommt.
Damit hattest du natürlich trotzdem Angst, ist ja klar. Ja, ja. Und hast du dich gefreut, dass sie dann kam? Ja. Ja, weil du sagst, du hast gewartet. Du hast nicht gesagt, ja, ich habe befürchtet, sondern
ich habe. Ich nicht, dass sie kommt und dann warte ich schon drauf. Ja.
Ja, so geht's. Also dann kommt sie in jeden Fall, wenn man sie nicht will. Also das ist garantiert. Das heißt, da ist ein starker Ruf nach Angst. Ich will sie nicht. Und dann, ja, ist man eigentlich genau genommen unbewusst heiß auf Angst. Ja, ich sag's einfach nur mal so. Vielleicht hat es ja keine Bedeutung. Wir sind auch fasziniert von dem, was uns nicht gut tut oder uns weh tut und von dem wir denken, wir wollen es gar nicht haben. Und wenn wir das herausfinden, welche Faszination das ist für uns und sehen, dass es uns eigentlich gar nichts gibt, dann fällt es weg. Dann brauchst du die Angst nicht mehr. Vorher brauchst du sie regelrecht. Also, wenn da was dran ist und das ist, weiß, dass was dran ist, dann bedeutet das, dass die Menschen im Leid ihre Stütze sehen. Großes Stück weit. Und glauben, sie wollen nicht leiden, aber sie bedienen es die ganze Zeit. Schräg, hm? Kann nicht stimmen? Doch. Das ist das Wichtigste bei der Selbsterforschung. Also die eine Seite der Selbsterforschung ist ja, wie ticken wir, was hält uns davon ab, dass wir glücklich sind, obwohl wir es ja meinen zu wollen. Und das andere ist natürlich da zu erforschen, wer oder was bin ich, damit ich dem treu sein kann und das andere für mich nicht mehr interessant ist, weil es mir einfach nichts gibt. Und da muss man gar nicht drüber nachdenken, weißt du? Also meine Erfahrung ist die, wir meinen immer ja, weil wir die Macher sind, das hatten wir ja vorhin thematisch, wir müssten das alles wissen, wie es geht. Das, prinzipiell ist es gut zu wissen, wie es ist und wie es geht. Aber das hinzukriegen, dass du weißt, wie es geht, das schaffen wir nicht. Das heißt, wenn wir einfach nur schauen, was läuft, also wie wir uns verhalten, in verschiedensten Momenten, wie die Tendenzen sind, die Reaktionen in uns, die Wünsche und was als Resultat dabei rauskommt. Ohne darüber nachzudenken, weiß dein System, wie es am besten oder besser damit klarkommt, mit dem, was es da gesehen hat. Das ist das Coole. Nicht durch Tun verstehen wir, sondern durch Sein. Ja, das befreit einen von der Idee, dass man es richtig hinbekommen muss und es nicht kann meist. Und das wirkt wirklich. Das ist dann ein anderer Ausdruck für der Wahrheit treu sein, weil wenn man nur sehen will, was ist und nicht, was man sich vorstellt und das immer wieder bestätigt, dann ist man der Wahrheit treu, weil man sie sieht. Man sieht sie. Ist man ihr treu. Und wenn man sie sieht im Hinblick darauf, dass man sich ihr widmet, ist man ja auch treu. Man sieht sie. Man sieht sich, sagt man ja. Ja. Ja, ist also einfach. Leben ist einfach. Oder? Ja, ist wahr. Wenn man das versteht. siehst halt total präsent aus. Irgendwas ist in dir anders als sonst?
Ja, echt?
Ja. Irgendwas? Keine Ahnung. Da strahlt irgendwas. Sonst wirkst du eher oft nachdenklich, aber irgendwie bist du gerade, ohne es zu wissen, vielleicht in Schönheit vertieft. Keine Ahnung. So kommst du hier rüber.
Ja, das wollte ich sehen.
Besser wäre, du würdest noch merken, dass es so ist.
Noch muss es mir einer sagen.
Wirklich. Okay.
Nee, ich habe das gerade auch begriffen, was du gesagt hast. Es ist eigentlich ganz einfach. Also manchmal begreife ich das, ja.
Ja. Und sonst meist nicht?
Nein, oft nicht, nein.
Wow. Ja. Ist aber kein Nachteil, wie du ja weißt. Ja. Oder?
Ja, es ist so.
Die Ebene, auf der wir wirklich verstehen, ist nicht die, von der wir wissen, was da passiert. Das zeigt sich oft als Folge davon in uns dann als Wissen, aber in dem Moment, das auf die Ebene, auf der Ebene zu verstehen, wo wir es so nachvollziehen können, so, ja, ja, da verstehen wir eigentlich nicht, das ist nur die Folge. Also verstehen passiert, wenn wir verstehen, heißt ja auch stehen oder ver nicht da stehen, wo man meint stehen. So, also dass dieser Versuch zu verstehen eigentlich davon wegführt und das Sein eigentlich da zu sein, total oder nirgendwo anders zu sein. Also die Aufmerksamkeit, dass sie nicht irgendwo anders hinwandert. Dann passiert Verstehen einfach so. Ohne diesen Mechanismus des Denkens. Das heißt, wir verstehen vieles, was wir meinen, nicht zu verstehen. Also das ist meine Erfahrung im Satsang. Bei vielen, die anfangs sagen, ich verstehe das gar nicht, diese Theorie ist ja grauenhaft und so weiter. Ich sitze da und weiß gar nicht, worum es hier geht. Aber nach ein paar Mal Satsang kommt dann die Äußerung, ich verstehe, ich weiß jetzt, was du meinst, aber einfach so. Ja, also teilt sich das mit.
Sondern wir erkennen als verstehen.
Ja, das ist das Tiefere, was das umsetzt, was wir so im Verstehen oft im Vorfeld schon meinen zu wissen. Erkenntnis setzt das dann um und ja, du lebst das dann. Ja, und das sind die Ebenen, die keinen Zugriff haben, also auf die anderen haben wir auch keinen, aber da wird es uns oft deutlich, was das Erkennen einfach auftaucht, ohne ein Zutun von uns selbst, also ohne den Mechanismus des Denkens. Ja. Denken kommt und geht, das hat keine Konstanz. Aber die Erkenntnis ist die Ebene der Konstanz. Daher nützt dann auch das Wissen um seine Natur nichts, wenn es sich nicht verwirklicht in der Form, weil dieser Verstand einfach ein Auf und Ab ist. Wellenberge und Tal, die sich abwechseln. Und er kann das nicht memorieren, er kann da nicht konstant dabei bleiben und das dann deswegen umsetzen. Keine Chance. Und deswegen kann man leider auch nicht dauernd seinen Fokus auf seine Natur gerichtet haben. Auch das geht nur mit Unterbrechung. Denn wer macht es? Jemand, der nicht konstant ist. Ja, also die Umsetzung davon ist durch diese Ich-Identität, Persönlichkeitsstruktur, Färbung. Und die ist selbst keine Konstante, also kann sie auch nicht konstant den Fokus erhalten. Keine Chance. Trotzdem ist es wertvoll, dass es so oft wie möglich passiert. Also setzt Bewusstsein oder das Universum einfach die nächste Veränderung um. Oder das, was passiert, was als nächstes kommt. Auch dann das, was davor war, scheinbar.
sofort. Muss hier bleiben.
Muss hier bleiben.
Kriegst du alleine nicht hin? Immer selten.
Das kommt ja mit der Zeit. Also wenn es so an der Oberfläche schon ist, brauchst du ja nicht mehr viel. Vielleicht ist es auch nur die Idee, dass du meinst, du müsstest es hinkriegen. Oder dass du es nicht hinkriegen kannst. Je nachdem.
Das Zweite vielleicht nur eher. Ja, zum Glauben.
Aber kann man das hinkriegen, was sich zeigt, wenn keine Tendenz mehr ist, irgendwas zu tun? Kann man das hinkriegen? Weil was sich zeigt, ist ja doch ein Blick, also oder ist ein Spalt oder egal, Tür weit auf, in Hinblick auf das, was du bist. Das ist ja, was sich zeigt. Und es zeigt sich nur, wenn diese Struktur zur Seite weicht, die es ansonsten verdeckt. Also das heißt, da ist in dir einfach noch eine Struktur, die dein System aufrechterhält, weshalb du glauben musst, dass du es nicht hinbekommst.
Glauben musst.
Oder woran du glaubst, was dir eben wichtig ist und wo unbewusst deine Fühler danach ausstreckst und nicht nur eben diese reine Öffnung hast in das, was gerade ist. Wenn die da ist, ungehindert, zeigt sich das, was du bist. Es wird nur verhindert durch Tendenzen in uns, die davon weggehen und dann sich dann Aufregung davon versprechen.
Aufregung. Ich kann das aber nicht ändern mit der Aufregung.
Ne? Nein, das sage ich ja gar nicht.
Es kommt ja auch mit Aufregung. Die ist ja auch mit.
Eine gewisse, ja, aber das ist noch das zu viel an dem, weißt du, da ist noch ein zu viel. Das, die Faszination an diesen Geschichten, die dann das noch überlagern. An den Gefühlen, an den ekstatischen Gefühlen. Deine Natur ist total still. Und die Glückseligkeit, die dann auftaucht, wenn die meisten Hindernisse weg sind, die ist da, aber die ist sehr subtil. Nicht überwältigend. Jetzt bist du ja jetzt immer überwältigt.
Ja, nicht so, wie ich es jetzt immer empfinde. Ne?
Nein.
Und wenn das ruhiger würde, könnte ich auch länger dem zuschauen.
Weiß ich nicht.
Ja, das ist immer
davon ab, wie dein System beschaffen ist. Wenn, das sagen wir so, wenn dein System sich weniger von der Aufregung verspricht, dann ist es natürlich leichter, über längere Zeiträume da zu verweilen, wo es still ist.
Müsste ich denn rausfinden, was ich mir von der Aufregung verspreche?
Wäre gut. Wäre gut. Weil sonst bleibst du gefangen davon. Und dann zieht es dich immer auch genauso runter, wie es dich hochzieht.
Boah, da fällt mir nichts ein.
Naja, vielleicht muss dir ja nichts einfallen, aber vielleicht öffnest du dich mal dafür, das zu wissen. Allein das reicht ja schon. Weißt du, dass da, wenn der Wunsch in dir ist, das zu wissen und dich damit auseinanderzusetzen, ohne dass du darüber nachdenken musst, aber der Wunsch, es zu wissen, der reicht eigentlich aus. Sofern wir dich nicht dazu zwingen müssen, jetzt hier. Dann ist ja kein Wunsch.
Doch. Ja schon. Ich meine, ich sehe schon, dass ich auf der einen Seite das Schöne kann nicht schön genug sein, aber ich kenne ja auch den Gegenpol. Und
den du nicht haben willst.
Nee.
Wenn du diesen Switch machen könntest, dass du dich mit dem anfreundest, was du jetzt meinst, nicht haben zu dürfen, dann würde die andere Seite auch anders aussehen. Verstehst du, weil du wirst von dem einen Gegenpol immer zu dem anderen hinkatapultiert. Und wenn da bei dem einen Pol nicht das Gefühl ist, ich müsste jetzt woanders sein, weil der andere gibt mir mehr Aufregung, dann kannst du egal bei welchem sogenannten Pol sein. Und es ist okay. Das hebt das auf. Weil ich kann dir sagen, sei nicht fasziniert, aber das hilft ja nichts, weil solange dein System darauf abfährt, tut es das. Aber wir können darauf hinweisen, was der Nachteil davon ist oder ein scheinbarer Vorteil davon, dass die andere Seite nicht abgelehnt wird. Das ist die Ping-Pong-Qualität.
Das versuche ich ja schon, die andere Seite nicht abzulehnen, aber manchmal tut es ja auch so weh, dass ich nicht bleiben kann.
Also das würde ich auch nicht versuchen. Das sprechen wir auch nicht davon, dass du es versuchen sollst, sondern zu sehen, wie dein System damit umgeht, mit dem, was sich für dein System deiner Überzeugung nach nicht stimmig anfühlt. Das nur zu sehen.
Das meine ich damit, ja. Wenn ich da drin bin, kann ich ja nicht sagen, ach, ich gucke jetzt nur hin, ich bin nicht drin.
Das ist wahr.
So, und wenn ich drin bin, dann merke ich den meisten Teil, nee, ich muss weg hier. Das halte ich nicht aus. Das schaffe ich nicht.
Ja, aber diese Tendenz siehst du ja auch, weil sonst, ja, du bist da, ist also immer auch die Qualität in dem Drama, die sich dessen bewusst ist, dass Drama ist, sonst könnten wir davon ja gar nicht sprechen. Es wird ja memoriert, also erlebt. Und diese Qualität, die kann sehen, was das mit dir macht, dass da ein Nein ist zu dem, was du ablehnst. Also was du sowieso nicht willst und dann noch sagst, nein, und jetzt hätte ich anders handeln müssen oder ich hätte es jetzt annehmen müssen, ich konnte es wieder nicht. Auch das Nein dazu. Das nur zu sehen und zu sehen, was dann dabei rauskommt.
Und das verändert sich ja auch schon. Also der letzte Punkt mit der Verurteilung obendrauf, der ist schon weg.
Okay, ja. Gut. Ja, weiter der Bewusstheit öffnen, weil je mehr das ist, je mehr du dich der widmest, umso mehr geschieht einfach Verstehen, ohne dass du selber da dich drum kümmern musst, wie du es anders machst. Es geschieht dann, dass es anders ausgedrückt wird.
Das ist oft eine Angst, wo ich dann denke oder das Gefühl habe zu sterben und da komme ich nicht dran, da komme ich nicht drüber.
Nein, wenn es nicht ansteht, kommst du nicht drüber. Mhm. Ja. Da können wir noch so sagen, sei mit der Angst, wenn die total stark ist, ist total Angst und dann bist du praktisch Angst. Mhm. Ja, dann müssen wir einfach noch ein bisschen warten, bis sich die Struktur dieser Angstenergie so weit ausgetobt, aufgelöst hat, dass eine andere Möglichkeit besteht, damit zu sein, beziehungsweise das System einfach die nicht mehr ausdrücken kann.
Ja, dass sie nicht mehr so stark ist und man sich dann auch damit bleiben kann, sagen wir es mal so.
In der Regel geschieht das, je mehr dieser Fokus da ist, wo wir sind oder was wir sind, geöffnet in das, was wir sind. Weil das die Grundangst, die da ist, die dadurch entsteht, dass wir glauben, wir sind jemand, ja, nicht bedient. Ja, in der Öffnung in das, was wir sind, verschwindet die Identität, die Scheinidentität dieser Persönlichkeit.
Ja.
Und das ist die Lösung dafür, für das, was anfänglich in unserem System angefangen hat, uns zu versklaven, die Idee, ein Nicht zu sein, dieser Körper zu sein und alles, was in der Form passiert. Sich in diese Ebene zu begeben, die jenseits davon sind, zeigen die angstfreie Perspektive. Deswegen finden wir das so toll. Ja. Warum finden wir es so toll? Nicht, weil jetzt keine Angst mehr da ist, sondern weil wir nicht mehr da sind, die dauernde Angst haben.
Und es ist auch in Ordnung in dem Moment.
Aber na klar.
Und im nächsten Moment geht es einfach nicht mehr.
Ja. Yes.
Das kann, in 3 Minuten kann das hin und her wechseln und dann.
So lang?
Es geht auch schneller, ja.
Geht auch schneller. Ja. Ja, aber ob wir es entscheiden oder nicht, spielt jetzt keine Rolle, aber diese Öffnung in das, was wir sind, die bewirkt nach und nach einfach eine Vergrößerung dieser Phasen, in denen einfach keine Angst ist. Und so geht's. Oder eben, wie wir eben das besprochen haben im Gespräch, man sieht, welche Affinität hat man zu Angst oder andere Themen, Leid oder Minderwert. ja, Opfer sein. Welche Affinität hat man? Was braucht man da drin, dass man das immer wieder bedient? Oder was braucht das System? Und ja, wir müssen das erforschen, weil dieses System angefangen hat, es auszudrücken, bevor wir reflektieren konnten, was in dem System passiert. Ja. So ein reiner Reaktionsmechanismus, der sich da aufgebaut hat. Und später interpretieren wir den und versuchen da irgendwie Kontrolle darüber zu haben, über die wir keine haben. Also müssen wir es dann später erforschen. Dann schauen Sie, was läuft denn da eigentlich? Was verspricht sich das System davon, dass es das immer wieder ausdrückt? Und das tut es. Das verspricht sich was davon, von dem Schlimmsten, was da passiert. Auch.
Schützen. Das darf nicht sein.
Ja, das ist die eine Seite. Schützen ist die eine Seite, weil man in ständiger Gefahr ist, dass man sein Leben verliert. Also die Form, die man nicht ist.
Ja.
Die man eigentlich nicht verlieren kann. Aber wie auch immer, man denkt das. Und dann dieser Vorteil, den man glaubt zu haben, dass wenn man egal irgendwie schräg tickt, so schräg wie es nur geht, dann bekommt man mehr Aufmerksamkeit und dann Scheinliebe von eben jemandem, von dem man es in der Kindheit nicht bekommen hat. Ja, das sind die zwei Möglichkeiten, mehr gibt es ja gar nicht. Also ist nicht so schwierig, sich irgendwo wiederzufinden.
Ja, ich finde mich eigentlich eher in der ersten Variante wieder.
Okay, dich zu schützen. Dennoch haben beide zum Ziel die Liebe. Das verrate ich dir jetzt im Geheimen. Das ist das Ziel von jedem System, aber macht es auf unterschiedliche Weise. Und einmal sehr deutlich, weil die Struktur die ist von Defizit Liebe, eigentlich geliebt zu sein. Und bei dem anderen ist es eben dann geschützt zu sein oder nicht verletzt zu sein oder verwundet zu sein, nicht verwundbar zu sein. Das ist aber dann, verwundbar ist man dann, wenn man, oder nicht verwundbar ist man, wenn man sich kennt und wenn man sich diesen Ebenen öffnet. Also da geht es um Liebe, wenn wir uns erkennen als das, was wir sind, dann ist Liebe. Ja. Nicht so, wie wir es uns vorstellen in den Beziehungsgeschichten, aber dann ist Liebe.
Ja, ja. Ich habe aber immer eher das Gefühl, es geht um körperlichen Tod, indem ich mich schütze.
Ja, ja, das ist ja die Idee, die wir haben, weil wir glauben, dass wir die Form sind.
Die Idee, die da dran hängt.
Also das Ich ist das, was am Körper hängt. Das fängt an mit dem Körper und der Identifikation davon. Und dann fängt es an, sich mit den Dingen, die im Körper passieren und die dann auch im Denken, im Gefühlen passieren, anschließend auftauchen. Aber der Anfang ist die Identifikation mit der Form. So beginnt es. Die ersten Gefühle, die auftauchen, wo es Ja und Nein dazu gibt und das Hin und Her. Und dann in Relation natürlich zu dem, was dann da außen passiert, was man sieht und den Sinn wahrnimmt und empfindet und dann später denkt. Also vor wem musst du dich schützen? Vor wem aus deiner Historie? Gewalttätigen Vater gehabt? Nein, leider nicht. Dann wissen wir es jetzt schon. Also leider in dem Sinne.
Meine Vermutung ist Abtreibung.
Ja. Okay.
Und die wird immer stärker, die Vermutung. Und das, ich kann mich davor ja nicht mehr schützen. Es ist ja vorbei. Ich habe es auch überlebt.
Naja, hilft ja nichts. Trotzdem ist die Bedrohung dann da, wenn das wirklich so ist. Aber die andere Seite davon gibt es auch.
Nicht wollen.
Ja, nicht überhaupt nicht hier sein wollen. Nicht hier sein wollen, auch um natürlich, wenn wirklich Abtreibung war, oder der Versuch, dass es nicht dazu kommt. Und wenn man versucht, in einer Energie zu leben, die verhindert, dass das Schlimmste kommt, ist man ständig in dieser Energie, die man versucht zu verhindern.
Ja.
Also bist du ständig praktisch dabei, genau, dich abzutreiben. Ich muss es jetzt mal so drastisch sagen, aber das war. Das war. Aber wenn da was dran ist, wie gesagt. Vielleicht ist da nichts dran.
Wieso habe ich es überhaupt noch nie betrachtet? Ich will das verhindern, und weil ich es verhindern will, kriege ich gerade nicht hier oben rein.
Nennen wir ein positives, sogenanntes positives Beispiel. Wenn du ständig jemand bist, der gegen Gott wettert und sagst, ihn gibt's nicht und so weiter, dann bestätigst du seine Existenz und bist ihm näher als jemand anders, der halbherzig in der Kirche jeden Sonntag betet. Mhm. Ja, bist du. Also ein starkes Nein zu etwas heißt, du bist ständig damit beschäftigt und damit hast du auf einer anderen Ebene ein totales Ja dazu, ohne es zu wissen. Es läuft dir hinterher wie dein Schatten. Mhm. Ja, die Neins. Mehr, weil wir eher uns mehr bedroht fühlen, weil wir glauben, dass wir existieren und eine Ich-Idee sind, hat dieses Nein eine größere Kraft als eigentlich ein Ja, was ein bisschen verrückt ist, weil das Ja uns aus jeder Krise zieht. Aber wir wollen diese Krise, damit wir auf uns aufmerksam machen, weil wir eigentlich Liebe brauchen von irgendjemand. Diesen Deal. Ja, entweder wir basteln uns zurecht dafür, dass wir liebenswert sind nach der Vorstellung, die wir haben, oder die, von der wir meinen, dass der andere, von dem wir geliebt werden wollen, sie hatte, spielt gar keine Rolle. Oder wir machen uns ganz mies, sodass das auch so auffällig ist, dass man sich um uns kümmern muss, weil wir dann Liebe mit sich kümmern verwechseln. Oder dass man Aufmerksamkeit bekommt in negativer Form, die dann wehtut, bis hin zu Schlägen und was nicht alles. Also das ist so die ganze Bandbreite von Möglichkeiten zu versuchen, Liebe zu bekommen, die man eben auf diese Weise nicht bekommt. Das ist ja das Verrückte.
Nee, das habe ich auch eigentlich erfahren, dass die Liebe, die wirklich was zählt, die kommt von dir selber. Kommt so selten.
Also das ist die ganze Zeit. Also das müssen wir jetzt richtig stellen.
Okay, das geht so. Falsch ausgesucht.
Das können wir so nicht stehen lassen. Weil die ist die ganze Zeit präsent, aber du willst sie nicht haben.
Das kann ich jetzt nicht so stehen.
Das glaube ich. Nein, aber dann du in deiner Idee schon. Aber was drückt dein System aus, dass du sagst, du hast damit kaum Kontakt? So, damit will dein System es nicht haben. Und wer oder was ist, bist du denn? Du bist jetzt, wenn du hier bist und denkst, du bist die Form, bist du die Gesamtheit deines Ausdrucks und das, was sich in dir zeigt. So, und damit muss ich dann sagen, du willst es nicht. Verstehst du? Wenn wir die Gesamtheit von dir nehmen. Das, was wir denken von uns, das ist nicht das, was wir sind und sich ausdrückt, sondern das, was sich ausdrückt, ist meist das, was wir nicht denken von uns oder was wir denken, dass wir von uns nicht denken. Also mit anderen Worten, das Unterbewusstsein. Das ist der Chef im Ring.
Ja.
Ja, und es gilt, das zu durchschauen, zu verstehen, zu transzendieren und sozusagen zu eliminieren dadurch, dass es eben nicht mehr wirken kann, weil wir es durchschaut haben und nicht mehr bedienen wollen, weil wir sehen, wie schräg es ist. Und dann stehen wir da ohne Unterbewusstsein. Das fühlt sich an wie der Tod. Ja? Ist aber cool. Weil das, wenn das wirklich weitestgehend transzendiert ist, dann ist die Bahnfreiheit, die Öffnung in das, was du sehen kannst, es ist immer Liebe. In jedem Moment ist das.
Und ich muss mich jetzt fragen, warum will ich keine Liebe?
Ja, was ist es, was die ganze Zeit bedient wird, dass du nicht sehen kannst, dass da die ganze Zeit Liebe ist? Wo sind diese Vorlieben, von denen du denkst, du hast sie nicht? Oder die Geschäftsideen, egal, ich sage mal gerne Geschäftsideen. Weil wir immer irgendwas wollen, wir gehen immer für irgendwas. Und wenn wir das lassen können, was uns wehtut, wenn wir dafür gehen, dann können wir für das gehen und tun wir automatisch, was stimmt für uns.
Muss ich die Frage mal ein bisschen wirken lassen?
Wäre eine Möglichkeit.
Jetzt so ad hoc komme ich nicht auf eine Antwort.
Nein, musst du ja nicht. Aber wenn dich das nicht mehr loslässt, dann beantwortet sich das von selbst.
Naja, meine Frage war ja immer anders gestellt. Weil wenn du jetzt das so aufrollst und es kommt raus, dass ich gar keine Liebe will, dann kann ich das nicht so stehen lassen für mich, ne? Weil ich es ja nicht so möchte.
Ja, genau. Deswegen musst du schauen, welcher Aspekt als Saboteur in dir wirkt. Ja? Mhm. Das ist wichtig zu wissen. Also sonst, wie gesagt, kannst du denken, du willst etwas, aber was drückt sich aus? Nicht das. Dann wären wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, dass man nicht weiß, was man will. Auch wenn man es, also wenn man, ja, vielleicht weiß man es ja nie.
Was anderes glaubt, als das, was man wirklich
will. So, als das, was wirklich passiert. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich will unbedingt frei sein. Und wenn man sie fragt, wie viel Zeit widmest du der Freiheit selbst, dann sind es noch nicht mal 5 Minuten am Tag. Dann kann ich nur sagen, du willst nicht frei sein. Ja, weil ein Interesse ist an etwas anderem. Aber die Idee da ist, ich will frei sein. Und so kannst du das auf das auch übertragen.
Ja. Ja?
Du widmest dich hier jetzt 7 Minuten und dann musst du schauen, was du mit den anderen 23 Stunden und so weiter, 53, was da so läuft.
Wenn das immer so zu sehen wäre, zu spüren wäre, würde ich mich nur dem widmen, 24 Stunden am Tag.
Müsstest du dann gar nicht.
Müsste ich dann.
Nein, wenn 24 Stunden, wenn das wirklich ginge, müsstest du dich dem dann nicht mehr widmen, weil da wärst du praktisch verwirklicht.
Also das andere ist einfach zu stark im Vordergrund.
Ja, es hat noch die Aufmerksamkeit, also eine Faszination in dir zumindest oder ein tiefes Versprechen oder eben die Idee von Angstfreiheit, je nachdem, keine Ahnung, in dem du Angst hast oder eben den du dich schützt.
Ich glaube, da fehlt auch Vertrauen einfach. Dass es,
naja, das dass ist eine Folge ist. Davon dann. Aber das, Vertrauen braucht kein Mensch. Ja. Vertrauen ist eine Idee. Das ist nur eine Idee. Es ist meist so, dass man sich einredet, dass man vertraut und man tut es letzten Endes nicht oder kann es nicht. Das ist nichts, was man wirklich tun kann, sondern Vertrauen ist, wenn sich ganz selbstverständlich umsetzt, was als nächstes dran ist, sozusagen. Und nicht, dass du jetzt vertraust und du machst dann das, weil du vertraust. Das passiert nicht. Es gibt nicht wirklich in dem Sinne Vertrauen. Aber wir können es so interpretieren.
Ich meinte, glaube ich, auch dieses Vertrauen, das, was jetzt als nächstes kommt, dass das okay ist.
Wenn das kommt, dann ist keine Instanz da, die vertraut. Verstehst du? Das ist der Unterschied, den ich vielleicht noch nicht deutlich gemacht habe. Wenn wirklich es Vertrauen ist, dann ist niemand da, der vertraut. Dann ist das, was als nächstes kommt und ganz selbstverständlich. Es wird also nicht blockiert von irgendeinem System. Dann gibt es aber auch keine Entscheidungsinstanz, die dann sagt, ich vertraue jetzt, sondern das ist, ergibt sich von alleine, verstehst du? Also in dem Moment, wo wir meinen, wir haben Vertrauen, ist gar keins da, weil es eigentlich ein selbstverständlicher Ausdruck ist. Und wenn wir glauben, wir müssten vertrauen, haben wir keins.
So ist es. Und ich wünsche mir das wahrscheinlich. Deswegen habe ich es gesagt jetzt. Ja, letztlich wünsche ich mir irgend...
Du wünschst Sicherheit, willst du? Ja.
Sag ich doch die ganze Zeit.
nur du selbst hast es nicht gehört, was du dir da gedacht hast. Weil alle anderen haben es auch nicht gehört.
Ja, Angst ist ja nichts anderes als der Wunsch nach Sicherheit. Ne?
Naja, ist eigentlich der Wunsch nach Liebe, wenn wir ganz tief graben. Weil nur die Liebe die Angst vertreiben kann. Und deine Sicherheit gibt es nicht. Die Sicherheit ist die Idee, dass jemand da ist, der kontrollieren könnte, was Angst macht. Aber niemand kann das kontrollieren. Weil auch niemand da ist, natürlich. Beides. Also Sicherheit gibt es nicht. Es gibt nur Ungewissheit in Bezug auf das, was passiert. Und darauf richtet sich ja das, was du sagst. Auf das, was passieren könnte. Ja, du musst dich auf das besinnen, wo nichts passiert. Das gibt dir die Sicherheit, die du nicht brauchst. Dann. Es gibt keine Gewissheit in Bezug auf Dinge, die passieren können. Gibt es nicht. Also sie da zu wollen, ist eine Nichtmachbarkeit. Das ist nicht möglich.
Und trotzdem gehe ich dafür doch.
Ja, eben. Ja, also du müsstest schauen, was eben die Rolle von Angst in dir ist. Ja, die Angst ist mit der Faktor, der uns scheinbar stabilisieren lässt in einer Ich-Identität als diese Form. Immer wieder darauf zurückgreift, immer wieder Bestätigung sucht, immer wieder die Fühler nach Halt ausstreckt, weil eigentlich klar ist, wenn das System es nicht versucht, dann ist die absolute Konfrontation mit Tod oder eben Haltlosigkeit. Ja. Mhm. Und dem versuchen wir zu entkommen die ganze Zeit. Das ist, weil Unkenntnis unsere Natur ist. Mhm. Weil wir uns als jemand oder etwas sehen, was wir nicht sind. Und sobald diese Lüge sich als Lüge erweist und wir sehen können, was wahr ist, hört es auf. Vorher eigentlich nicht. Aber davor sind eben bestimmte Dinge, die wir uns zurechtlegen, weshalb wir Angst haben müssen, weshalb wir Sicherheit wollen und so weiter. Oder Liebe wollen, all das. Oder Mehrwert sein wollen oder besonders minderwertig. Diesen Kontrakt müssen wir verstehen, weil der bindet die ganze Energie dieses Systems.
Ich habe den verstanden. Aber ich kann ihn nicht ändern.
Wen hast du verstanden?
Ich habe den Tod gesehen. Ich hatte einen Zwilling.
Ja, den willst du ändern, den Tod.
Nein, ich will ihn nicht akzeptieren. Ich kann ihn nicht annehmen.
Okay. Ja, dann schau mal, wie es ist, wenn du jetzt dich dem öffnest, was sich in dir tut oder wie du dich fühlst, wenn du den Tod nicht annimmst. Der ja ist. Also versuchst etwas nicht haben zu wollen, was nun mal ist.
Was unumgänglich ist.
Ja, schau mal, wie es dir damit geht.
Ja. Ja. Das sehe ich auch alles. Und es tut auch so weh und es tut mir auch so leid.
Für wen?
Für mich.
Okay.
Ich müsste nur aufgeben können, aber ich kann es nicht.
Nein, aber wenn du nicht aufgeben kannst, warum öffnest du dich nicht dem Tod und erforschst ihn?
Weil er mir Angst macht.
Das ist eine Frage, weil das ist nicht wahr. Ich behaupte, dass es nicht wahr ist, dass Tod Angst macht. Weil wenn du den Tod siehst, entspannt sich dein System. Du siehst ihn jede Nacht, wenn du dich schlafen legst oder tagsüber, jede Nacht begegnest du dem Tod und sagst, okay, hier bin ich, cool, hier entspanne ich mich.
Ja, dann habe ich eine andere Vorstellung oder habe ihn verknüpft mit irgendwas.
Ja, du hast ihn verknüpft mit der Idee, dass du dann nicht mehr da bist und darunter leidest, dass du nicht mehr da bist. Aber wer ist dann noch da, wenn er nicht mehr da ist und kann dann darunter leiden?
Nur die anderen.
Das ist die Frage, welche anderen dann noch da sind, wenn du nicht mehr da bist. Darum müssen wir jetzt vielleicht nicht beantworten. Du bist übrig geblieben und?
Ja, er ist weg und ich bin übrig geblieben. Das will ich damit sagen.
Ja, aber welches Problem hat dann derjenige, der weg ist, wenn er nicht weiß, dass er weg ist?
Keines.
Ja. Und warum solltest du dir ein Problem machen, von dem du nicht weißt, ob der andere, der nicht mehr da ist, es gerne hätte, dass du jetzt ein Problem damit hast, dass er nicht mehr da ist? Das sind so die Ideen, die wir so haben. Ich lebe und der andere nicht. Der andere hat kein Thema damit. Der ist happy oder jenseits davon, weil es ist ja niemand mehr da. Ich meine nicht, dass wir jetzt die Idee verfolgen, dass da jemand anschließend noch ist. Genieße die Zeit hier, solange du bist oder die Idee hast, dass du bist. Aber konfrontiere dich auch damit, dass du eigentlich nicht bist und eigentlich die ganze Zeit tot bist. Und das ist ewiges Leben. Wirklich tot zu sein bedeutet ewiges Leben. Das hier ist doch ein Abklatsch davon. Das ist doch eine Überlagerung von dem, was Leben und Tod ist. Und da gibt es keinen Unterschied. Das ist Leid, weil wir den Tod vermeiden wollen.
Ja.
Ja, das ist Leid. Muss man sich das antun? Weil du bist jetzt auch leidfrei, todfrei, und lebensfrei bist du jetzt. Ich frage, ob man sich das auswählen soll, was wehtut und das in Frage stellt, was eigentlich wahr ist.
Ich weiß nicht, wie ich da drankomme.
Du sollst ja gar nicht drankommen. Wir sprechen da einfach nur drüber.
Genau, das ist ja schon mal.
Wir zählen nur ein paar Dinge auf, weißt du? Aufzählung. Kein Aufsatz.
Ja.
Eine Aufzählung. Mit ein paar Hinweisen gespickt.
Schon lange, dass das das Handicap schlechthin ist. Nimm ihn an und ich bin frei, bin ich mir sicher.
Nein, vergiss das Annehmen. Das ist das Problem.
Ja, aber
wenn da jemand da sein muss, der ihn annimmt, ist keine Möglichkeit, ihn anzunehmen.
Aber es ist doch auch jemand da, der ihn ablehnt.
Eben. Die beiden. Schau dir an, wie schräg die sind. Ja. Weißt du, warum Leben und Tod nicht verschieden sind? In beiden ist niemand da.
Wenn ich den suche, der ihn annimmt, dann habe ich nur die andere Seite davon. Ne?
Nein, du musst ihn suchen, der ihn annimmt. Oder der, sagen wir so, der eher von sich denkt, dass er es annehmen könnte. Den musst du suchen, ob du den findest. Und wenn du den nicht findest, ist dann die Frage, annehmen oder nicht annehmen, beantwortet. Wenn niemand da ist, wer kann dann das annehmen?
Ja, aber es ist doch jemand da, der ablehnt. Also
ja, das ist die Frage. Da hast du noch nicht nachgeschaut, ob wirklich jemand da ist, der ablehnt. Dann schau dir eine von beiden Seiten an, dann hast du die andere Seite.
Gut, also
versuch, ob es ein Ich gibt, das von zu sich sagen kann, ich existiere hier und bestimme, was passiert. Wenn du das sagen kannst, okay. Wenn du es nicht sagen kannst, wer hat dann Angst? Und was, wem oder was dient die dann? Könnte auch sagen, widme dich der Liebe die ganze Zeit, weil in der Liebe ist niemand da.
Ja, das mit dem Widmen klappt ja nicht so.
Ja?
Nein.
Aber was machst du denn deinen ganzen Tag? Ich dachte, du wärst fasziniert von dir selbst als deine Natur und würdest dich dir immer widmen. Im Satsang bist du immer so blissig. Ja?
Ich habe schon auch einen Teil des Tages damit zu tun, mich zu schützen.
Okay.
Leider. Das Problem ist, wenn ich diese Angst so komplett da sein lasse, wie sie da ist, dann überwältigt die mich auch.
Das ist nur eine Idee, weil nee, das Universum sorgt dafür, dass du sie nicht da sein lassen kannst. Du denkst nur, dass du es bestimmen kannst, dass du sie jetzt nicht da sein lassen kannst. Aber das Universum bestimmt praktisch, dass sie dann nur bis zu einem gewissen Grad in dir auftaucht und dann hört es auf. Und dann glaubst du, du hast die Entscheidung getroffen, dass die Angst jetzt aufhört, weil du sie nicht nehmen kannst. Das ist nicht wirklich so. Es passiert einfach. Von daher bist du im Universum verdammt gut aufgehoben, sodass du sehen kannst, die Angst überwältigt dich einfach nicht. Auch wenn da die Idee auftauchen sollte dazu, da sind wir wieder bei dem Thema, wir haben eine Idee, aber was passiert wirklich? Wirklich passiert, die Angst überwältigt dich gar nicht. Versuch doch mal, dass sie dich überwältigt. Wenn du sagst, du kannst sie unterbinden, bist du Chefin der Angst. Also kannst du auch bestimmen, was mit ihr passiert.
Ich kann sie nicht unterbinden, das kann ich nicht.
Ja, aber dann versuch sie mal zu potenzieren, sodass sie dich überwältigt. Das müsstest du auch können, nach dem, was du sagst, was du kannst. Mach's mal. Ja. Ernst gemeint. Wirklich ernst gemeint.
Ja, das habe ich schon früher mal gemacht, weil ich das so gelesen hatte und dann war sie weg auf einmal. Aber immer nur für einen Moment. Ja, dann war sie weg.
Ja, dann mach's als Dauerprogramm.
Ja, hat ja nicht funktioniert.
Na, du hast einiges an Konzepten,
die dich da binden. Dann, ja.
Ja, aus der Interpretation von Erfahrung.
Ja. Stimmt.
Deswegen, weißt du, konfrontiere ich dich jetzt so damit du schauen kannst, was es möglicherweise davon war und was nicht. Das nochmal neu. neu anschauen. Wie dein System mit der Angst umgeht und wie es klug ist, wäre, damit umzugehen. Ich sage nicht, du kannst es deswegen besser machen, aber die Ideen, die du schon hast, die da alleine schon auftauchen, sobald da nur die Energie auftaucht.
Ja, das sind schon Folgeprogramme, die sofort anfangen zu laufen.
Ja. Und frag dich auch, wofür du die Angst brauchst. Auch das. Wenn wir dann rausfinden, dass das vermeintliche Opfer der Angst sich stark darin sieht, dass es die Angst ständig in sich produziert, immer wieder, dann müssen wir uns fragen, ob das alles wahr ist, was da passiert.
Nicht angekommen.
Ja, du glaubst, du bist ein Opfer der Angst und der Umstände und musst dich immer absichern. Aber du bist heiß auf diese Umstände, in denen oder wegen denen du dich dann absichern musst. Ich unterstelle dir jetzt praktisch, weißt du, ich unterstelle dir praktisch, dass du ein großes Interesse hast an diesen Dingen, vor denen du glaubst, dass du sie nicht willst. Ja. Wie Angst zum Beispiel. Ja. Oder Unsicherheit. Bedrohung. Ja, schau, es gibt mehrere Gründe dafür. Man fühlt sich dann lebendig, nicht dem Tod ausgeliefert. Zum Beispiel ist eine Möglichkeit. Man macht darauf aufmerksam, wie schlecht es einem geht, damit man eine Liebe bekommt, weil du fühlst dich vielleicht möglicherweise nicht geliebt oder liebenswürdig, weil du vielleicht überlebt hast und dran schuld bist, dass dein Gegenpart im Mutterleib nicht überlebt hat und so weiter. All diese Ebenen. Mhm. Wichtig anzuschauen. Also es ist einfach nur das Erforschen, welche Affinität hat dein System, ja, das rauszufinden.
Warum wird es aufrechterhalten?
Ja, genau.
Weil die Umstände, wie es entstanden ist, die kenne ich alle, die habe ich auch alle gesehen, aber warum es bleibt,
weil es
fällt mir noch nicht so ein.
Ja, genau, der Deal ist noch nicht klar.
Der Deal, genau. Wo der Vorteil sein soll, sei nicht blind für.
Man schützt das, wovor man sich schützt und so weiter. Und man schützt auch das, was sich davor schützt. Mhm. Beides. Etwas, das nicht ist, muss ich bewahren. Ja, wie die Persönlichkeitsstruktur, die muss ich bewahren, die ist ständig damit beschäftigt. Etwas, was ist, muss ich nicht bewahren, was wirklich ist. Das ist das Prinzip. Also, wenn man mehr das ausdrücken kann, was wirklich ist, ist man nicht mehr mit irgendwelchen Abwehrmechanismen oder Kampf beschäftigt. Und versucht auch nichts zu gewinnen. Kein Vorteil.
Nee, ist dann alles nicht nötig.
Ja.